Mal mit Gebet. Papa, danke für neuen Sonntagmorgen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du jeden Einzelnen liebst. Danke, dass du jeden abholst, wo er ist. Danke, dass du uns immer weiter tiefer in die Geheimnisse deines Wortes der Bibel hineinführst. Papa, wir wollen auch heute wieder ganz hungrig sein für das, was du für uns hast. Danke, dass die Wahrheit frei macht. Dein Geist ist uns gegeben, um uns in aller Wahrheit zu leiten. Und auch heute Morgen bete ich, dass du jedem das gibst, was er braucht. Papa, Glauben, wo Glauben nötig ist. Hoffnung, wo Hoffnung nötig ist. Freude, wo Freude nötig ist. Papa, Gnade, wo Gnade nötig ist. Und danke, dass dein Wort nie leer zurückgeht, sondern es immer das vollbringt, wozu du es aussendest, auch heute Morgen. Dafür preisen wir dich, dafür danken wir dir. Halleluja. Amen. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, warum Jesus Wasser zu Wein gemacht hat, gell? Und hat euch das Spaß gemacht? War das gigantisch zu sehen, wie diese Dinge in der Bibel allen Sinn und einen Zweck haben und auch immer prophetisch sind? Was haben wir uns letzte Woche angeschaut? Wasser zu Wein. Ja, und ich will es nur noch mal ganz kurz erwähnen. Das Wichtige in der Geschichte waren die 6 Wasserkrüge, die für die rituelle Reinigung waren. Die waren nicht zufällig da, sondern die waren genau so da, damit Jesus sagen konnte, füllt sie mit Wasser. Und dann hat er das zu Wein verwandelt. Und was war der tiefere Sinn? Wer weiß es noch? Weiß es noch jemand von letzter Woche? Warum Wasser zu Wein?
Also gutes Wasser war halt praktisch Religion. Man tut sich selbst reinigen durch Werke sozusagen. Und das Blut war die einmalige Reinigung durch das Blut.
Super. Halleluja. Danke, Martin. Einer hört zu, einer passt auf. Nee, Spaß. Leute, das ist so wichtig, dass wir die Geheimnisse aus dem Wort sehen, verstehen und auch begreifen, warum das so ist. Ja? Dass Jesus, sein erstes Wunder war dazu da, um uns zu zeigen, dass die rituelle Reinigung mit Wasser aufhört, die täglich vonstatten ging und das einmalige Opfer am Kreuz kam. Sonst kommst du vielleicht zu Leuten, die dir sagen, ja, du musst noch opfern, du musst noch tun, ich muss gar nichts mehr tun. Von der Bibel her muss ich nichts tun, außer eine einzige Sache. Und das ist Gott zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit allem, was in mir ist. Wenn ich das tue, habe ich alles erfüllt. Ist Gott glücklich. Alles, was dazukommt, ist gut. Das ist Zubrot. Da, wo die Bibel sagt, Glaube ohne Werk ist tot. Aber Gott liebt dich dennoch und du bleibst auch errettet. Amen. Heute schauen wir nochmal tief rein. Ich habe nochmal was Megamäßiges entdeckt in der Bibel. Und wir schauen uns nochmal ganz kurz den Psalm 22 an. Ich habe euch ja schon oft drüber gepredigt und habe euch schon oft gesagt, Psalm 22, König David, der lebte 1000 Jahre vor Jesus. 1000 Jahre vor Jesus ist er als König in Israel und sitzt im Palast und schreibt einen Psalm 22, in dem er total verzweifelt ist, in dem er total am Boden ist, in dem er Todessehnsucht hat, in dem Dämonen durch seine Räumlichkeiten laufen und er sieht die. Also, und er wusste, ich habe keine Hilfe. Er war verzweifelt. Und ich möchte mit euch heute noch mal kurz ein paar Verse anschauen, weil Psalm 22 führte König David zu dem Punkt hin, wo er Jesus am Kreuz sah, prophetisch. 1000 Jahre davor. Und er schrieb das auf. Und danach ist Psalm 23 entstanden. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und so weiter. Das kennt ihr ja alles. Aber ich möchte mir mal kurz ein paar Verse anschauen, wo er eingeht aufs Kreuz. König David musste durch diesen Seelenzustand, damit er das aufschreibt, damit es das Wort wird, das Wort Gottes wird und Jesus dieses Wort erfüllen konnte. Vers 2. Machst du es dran? Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn du so ein Gefühl hast, ist das schlimmste Gefühl, was du haben kannst. Weil Menschen verlassen dich immer wieder, Hoffnung verlässt dich immer wieder, Freude verlässt dich immer wieder. Diese Dinge kommen und gehen. Menschen kommen und gehen, Hoffnung kommt und geht, Freude kommt und geht. Aber wenn Gott geht oder gegangen ist oder dass du den Eindruck hast, er ist weg, schlimmer geht's nimmer. Das ist der Super-GAU. Das ist der schlimmste Zustand, den es gibt. Wer weiß, wer das noch sagte? Jesus am Kreuz. Jesus am Kreuz musste darauf eingehen, weil David es prophetisch sprach. Dann schauen wir uns Vers 7 und 8 an. Ich aber bin ein Wurm, kein Mensch. Wenn du dich mal so fühlst wie ein Wurm und nimmer als Mensch, dann bist du ganz unten angekommen. Ganz unten, emotional ganz unten. Das kann sogar sein, dass du wie König David stinkereich bist. Du hast Gold und Silber in deiner Kammer. Du hast 1000 Frauen, du hast eine Armee, du hast ein Volk. Und trotzdem bist du emotional, seelisch ganz unten. Das ist nicht abhängig davon, ob du im Palast bist oder in der Gefängniszelle. Du kannst in der Gefängniszelle glücklich sein, wenn Jesus bei dir ist. Und du kannst im Palast traurig sein, wenn Jesus nicht da ist. Ja, nächster Vers. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Wo ist das passiert? Am Kreuz. Die Leute, die ihn sahen, haben gelästert über ihn, haben gespottet. Hey, bist Gottes Sohn, dann mach ein Wunder. Hey, bist Gottes Sohn, hol dich runter. Der eine, der mit ihm hing, hey, hilf dir selber. Die Römer spotteten und so weiter. Dann schauen wir uns noch den Vers 12 an. Sei nicht fern von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gab es einen Helfer für Jesus am Kreuz? Nein. Warum nicht? Weil er die Sünden von uns getragen hat und er musste diesen Tod sterben. Gott konnte ihm nicht helfen, weil Gott wollte, dass er ans Kreuz geht. Sonst wären wir heute Morgen nicht da. Du wärst nicht da, ich wäre nicht da. Es gäbe keine Gnade. Sei nicht ferne von mir. Jesus spürte. Auch David spürte das alles. Er wusste, es gibt nur einen Helfer, der ihm helfen kann, das ist Gott. Angst. Was ist Angst? Antiglaube. Und Angst kommt immer dann, wenn Mächte der Finsternis da sind. Angst ist eine Frucht aus der Gegenwart des Teufels. Glaube, Freude ist eine Frucht aus der Gegenwart Gottes. Du kannst nicht in der Gegenwart Gottes sein und Angst bekommen, das geht nicht. Ehrfurcht ist was anderes. Nicht durcheinander bringen. Angst und Ehrfurcht ist nicht dasselbe. Ja? Und du kannst auch nicht in der Gegenwart des Teufels sein und dich glücklich fühlen. Das geht auch nicht. Ja? Er ist grausam und böse. Alright, dann schauen wir uns die Verse 16 und 19 an. 16 bis 19. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Hat es Jesus gesagt am Kreuz? Ja. Kennt ihr. Und du legst mich in des Todes Staub. Ist er gestorben am Kreuz? Yes, wissen wir alles. 1000 Jahre zuvor geschrieben. Verse 28 bis 32. Und es ist interessant, was David hier schreibt. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekennen aller Welt enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Der Heiden. Das Gesetz war für wen? Für die Juden und nur für die Juden alleine. Und er redet hier schon prophetisch, dass Jesus sterben wird für die ganze Menschheit, nicht nur für die Juden alleine. Selbst Petrus hat es nicht gecheckt. Anfangs. Gott musste ihm die Augen öffnen. Nächster Vers. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Er herrscht unter den Heiden. Er herrscht unter den Heiden. Leute, hier ist die Bekehrung schon drin. Für alle Menschen. Gott möchte jeden Menschen annehmen, der für ihn ist. Weiter geht's. Sehen wir uns gleich noch näher an. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Auch die Toten werden ihn anbeten. Die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren, die gestorben sind und ihr Leben nicht konnten erhalten. Weiter. Er wird Nachkommen haben. Von wem redet's hier? Von uns. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen vom Herrn, wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Gut, wenn deine Kinder auch glauben. Wenn du ein gutes Vorbild bist. Die Kinder machen immer, was die Eltern vorgemacht haben. Immer. Nächster Vers. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk. Jetzt kommt der Schlüssel. Das, was steht hier? Geboren wird. Also gab es das da noch gar nicht. Ist das nicht krass? Er spricht Dinge aus, lange, 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 lange davor. König David sah die Kreuzigung, die die Römer erfunden haben, die gab es da noch nicht, 1000 Jahre vorher. 1000 Jahre vorher sieht er Jesus am Kreuz hängen und sieht, dass der Messias kommt, bezahlt. Wir lesen jetzt nicht ganz Psalm 22, kannst du zu Hause machen. Und sieht, dass Jesus am Kreuz bezahlt, dass ein Messias kommt, der rettet. Leute, auch da ist ein Geheimnis drin. Wenn es uns gut geht, haben wir wenig Interesse an Gott. Wenn es uns finanziell gut geht und emotional und fragt keiner nach Gott. Wir manchmal auch nicht, obwohl wir ihn kennen. Erst wenn wir ganz unten ankommen, wenn Krankheit kommt, wenn Arbeitslosigkeit kommt, irgendein Umstand, der uns alles kostet, dann erst fragt der Mensch nach Gott. Komisch, gell? Die schlimmsten Atheisten sitzen im Flugzeug, wenn das am Abstürzen ist und schreien, oh Gott, komisch, gell? Du hast doch dein Leben lang gesagt, es gibt keinen. Das ist interessant. Gibt es Dutzende Beweise davon. Seht ihr, wie wichtig es ist, dass ein Volk geboren wird? Ab wann war die Wiedergeburt möglich? Das haben wir uns erst vor ein paar Sonntagen angeschaut. Nach dem Kreuz. Halleluja. Also Gott hat sich ein Volk bereitet, das nach dem Kreuz geboren wird. Der Schlüssel war das Kreuz. So, und jetzt gehen wir zurück zu Vers 7. Und da habe ich was entdeckt, habe ich noch nie gesehen, habe ich auch nicht gewusst. Aber Gott weiß es. David sagt, ich aber bin ein Wurm. Ein Wurm. Ich habe mich oft gefragt, was ist das für ein Wurm? Und jetzt müssen wir verstehen, das Wort Insekten gab es damals noch nicht. Luther hat es als Wurm übersetzt. Ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut im Urtext, man kann es auch als Made übersetzen. Made, Wurm, wie auch immer. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Und das Interessante ist, das hebräische Wort für diesen Wurm heißt Tola At. Das schreibt man T-O-L-A Apostroph A-T-H. Spricht man aus Tola Et. Tola Et. Als David aufgeschrieben hat, ich fühle mich wie ein Tola Et. Wir begreifen das jetzt vielleicht, wo ich es euch erkläre, aber die Juden wussten sofort, auf was es sich bezieht. Auf einen Wurm, auf ein Insekt, was es wirklich gibt. Ist das interessant? Und dieses hebräische Wort ist für einen purpurroten Wurm, der heißt auf Lateinisch Coccus ilicis. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mein Deutsch ist besser. Der in der Antike zur Herstellung von leuchtend rotem Farbstoff genutzt wurde. Und dieser Farbstoff, oder ich muss so sagen, damals gab es ja nicht Obi und Hornbach oder irgendeinen Farbenladen, sondern es gab nur ganz wenig Möglichkeiten, Stoffe zu färben. Man hat es mit Urin gefärbt, mit Tierurin, mit Menschenurin, mit Blüten und auch mit diesem Insekt, mit diesem Käfer. Wir schauen uns gleich an, wie der aussieht. Da hat man die Priestergewänder rot gefärbt und diese Farbe nannte man purpurrot. Das ist interessant. Und warum mussten die damit die Priestergewänder färben? Ist das nicht interessant? Warum hat Gott gesagt purpurrot? Warum nicht grün? Warum nicht blau? Warum nicht gelb? Bei manchen klingelt schon. Bei manchen klingelt schon. Bei manchen klingelt schon. Ich lese das nochmal vor. Tola et ist das hebräische Wort für einen purpurroten Wurm, der in der Antike zur Herstellung von leuchtend rotem Farbstoff genutzt wurde, der für Priestergewänder und das Tabernakel verwendet wurde. Das Tabernakel ist die Stiftshütte, mit der die Juden 40 Jahre durch die Wüste zogen. Und nur mit diesen kleinen Käferchen wurde das gefärbt. Wir zeigen mal Bild 1, dass ihr mal seht, wie die aussehen. Ich weiß nicht, ob wir schön dunkel machen müssen oder ob man sieht. Kann man sehen, oder? Seht ihr das? Sehen lustig aus, die kleinen Dinger, gell? Und dann machen wir mal noch das zweite Bild. So sehen die in der Hand aus, wenn die getrocknet sind und da ist ein Farbstoff drin. Gehen wir weiter in unsere Bibelreise. Dieses Rot steht symbolisch für die Sünde, Opfer und Christi Blut. Besonders im Psalm 22,7, wie wir es gesehen haben, jetzt kommt sein Lebenszyklus, bei dem die Mutter sich für ihre Nachkommen opfert. Wenn dieser weibliche Käfer, ich nenne ihn jetzt mal so, schwanger ist, krallt er sich an einen Baum, piekst da rein und krallt sich fest. Bei wem klingelt's? Wie wurde Jesus ans Kreuz genagelt? Und dann sondert dieser Käfer einen roten Farbstoff aus. Seine Nachkommen sind in seinem Körper. Und dieser Käfer gibt sein Leben auf, um seinen Nachkommen Leben zu machen. Die werden quasi, die Mutti wird aufgefressen von den Kindern. Klingelt's bei euch? Ist es nicht krass, wie Gott alles, was er tut, auch in die Geheimnisse der Schöpfung hineingebaut hat? So einen komischen Käfer da, der schon von der Antike her gedient hat für die Priestergewänder. Das, was die Priester im Tempel taten, war ja prophetisch für was, was kommen sollte, was? Wer ist der wahre Hohepriester? Jesus. Ist es nicht cool? Die werden mal keine Ausreden haben. Die werden mal keine Ausreden haben. Sein Lebenszyklus, bei dem die Mutter sich für die Nachkommen opfert und eine rote Substanz absondert, wird oft als prophetisches Bild für den Tod Jesu Christi interpretiert. Die Vergebung bringt, sodass die Sünden weiß wie Schnee werden können. Jesaja 1,18, gehen wir mal ganz kurz in Jesaja 1,18. Leute, mich haut das um. Ich liebe solche Sachen. Die sind für mich einfach begeistert. Ich sage euch ja oft, die Bibel ist aktueller wie die Zeitung von morgen. Gott sagt, so kommt nun, lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, was? Soll sie doch wie Wolle werden. Was sagt Gott hier? Dass eine Verwandlung stattfindet. Eine Veränderung. Also, die Mutti, die heftet sich an einen Baum, oft an einen Eichbaum, legt Eier darunter und schützt sie mit ihrem Körper. Krass. Dann ihr Körper gibt eine rote Flüssigkeit ab, die als Nahrung und Schutz für die schlüpfenden Larven dient, bis sie die Mutter verzehren und selbst rot gefärbt werden. Bist du gewaschen mit dem Blut des Lammes? Dann kommt Punkt 3, eine Transformation. Nach dem Tod der Mutter verwandelt sich der Rest ihres Körpers in eine weiße, wachsartige Substanz, die vom Holz abfällt. Zeig mal das Bild. Guckt euch das mal an. Die Mutti stirbt. Seht ihr die Farbe am Ast? Das ist ein Finger hier, weil das war ein, gehört nicht dazu. Das war ein Bildschirmbild. Und dann verwandelt sich der Körper weiß, was scharlachrot war, wird weiß wie Wolle. Ist Gott gut? Wir sehen Gott überall in der Natur, muss nur die Augen öffnen. Und das hat mich echt begeistert. Und ans andere Bild noch. Und so sieht es dann am Ende aus. Das fällt dann ab vom Ast. Ist Jesus auch vom Ast runtergekommen? Es ist eine messianische Prophezeiung über das Opfer Christi. Ist das nicht krass? Ob das David bewusst war, weiß ich nicht. Aber er hat gesagt, ich fühle mich wie ein Wurm. Wie welcher Wurm? Nochmal, das Wort Insekt oder Käfer gab es damals nicht, deswegen Wurm einfach. Okay, verstanden? Der Wurm heftet sich ans Holz, in Klammer den Kreuzestamm, gibt sein Leben und Blut, die rote Farbe, und wird zu weißem Wachs, das Reinheit symbolisiert. Jesus erfüllt alle Prophetien über ihn im Alten Testament und darüber hinaus. Wie Gott arbeitet mit so einem kleinen Wurm, Käfer, nenn es wie es willst, und Jesus das 1:1 erfüllt. Wisst ihr, wir lernen das gerade. Aber die Juden wussten genau, von was der Schreiber der Tora oder des Alten Testaments damit meinte. Die wussten genau, was Gott spricht. Die wussten genau, was gesagt wird. Und er klammert sich da dran wie an einen Nagel. Wir leben am Ende eines Zyklus, den Gott gegeben hat. Ich möchte euch das mal zeigen in 1. Mose 6, Vers 3. In 1. Mose 6, Vers 3, da sagt Gott etwas ganz Interessantes. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen bleiben oder walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. 120 Jahre. Das war gleich nach der Schöpfung. Aber Adam wurde, glaube ich, 980 oder wie alt er wurde, knapp 1000 Jahre. Ist Gott jetzt ein Lügner? Was meint Gott damit? Erst nach der Sintflut, wurden die Menschen nicht mehr älter als 120. Davor wurden die sehr alt. Sehr, sehr alt. Hat Gott jetzt gelogen? Gott denkt in anderen Terms wie wir. Die Bibel spricht immer von Jubeljahren. 50 Jahre ist ein Jubeljahr in der Bibel. Und 50 Jahre ist ein Zeitraum, wo danach, immer nach 50 Jahren, wurden alle Schulden erlassen. Die Juden durften keine Zinsen verlangen. Es war nicht so wie heute. Gott hat Zinsen verboten. Wäre gut, wenn es heute auch noch so wäre, gell? Wären wir schneller fertig mit dem Kredit. Die Moslems machen das übrigens auch. Aber alles aus der Bibel geklaut, aber anyways. So, Gott sagt, nach 50 Jahren werden alle freigelassen, die irgendwo Gefangene waren. Im 49. Jahr war es schwierig, einen Kredit zu bekommen. Und die Juden, wenn die ihren Kredit nicht zurückbezahlen konnten, dann konnten die sich selber, ihre Kinder oder ihre Frauen versklaven. Die mussten dann Sklavendienst leisten, so lange bis die Schuld bezahlt war. Kommt uns das auch bekannt vor? Und wenn du jetzt rechnest, 120 mal 50, kommst du auf 6000, wenn du gut in Mathe bist. Was Gott hier eigentlich sagt, ist nicht, dass der Mensch 120 Jahre alt wird, sondern dass er ihm 6000 Jahre gibt, wo der Mensch über die Erde herrschen darf. Sind wir am Ende des sechsten Tages? Ein Tag ist wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. 4000 Jahre vom Kreuz, 2000 Jahre danach. Gott ist gut in Mathe, verdammt gut. Was sagt uns das? Gott sagt, ich gebe dem Menschen 6000 Jahre, indem er walten, schalten kann. Und auch der Teufel hat 6000 Jahre Zeit gehabt, über die Menschheit zu herrschen. Und wir sehen gerade, wie es abgeht in der Welt, was abgeht. Und Jesus sagte mal, wenn du einen Dämon bei jemand austreibst, ist das Haus leer und geschmückt. Was ist das Haus? Unser Körper. Wenn dieser Körper, dieses Haus nicht gefüllt wird mit dem Heiligen Geist, zieht dieser Geist, der ausgetrieben wurde durch die Wüste, in der Wüste herrscht Satan, nimmt 7 andere Geister mit und kommt zurück in den Körper und hernach ist es mit diesem Menschen schlimmer als vorher. Als das Christentum nach Deutschland kam, trieb der christliche Glauben diesen Dämon aus. Und seit 100 Jahren oder seit 45 wollen die Leute nicht mehr viel wissen von Gott. Bis knapp 1960 waren die Kirchen noch zu 90% gefüllt, danach geht es rapide runter. Ein Volk, was mal christlich war, ist gottlos geworden. Und was sagt die Bibel? Wenn das Haus leer wird, wenn sie Gott rauswerfen, kommen 7 andere, die schlimmer. Es wird mit einem Volk schlimmer. Sehen wir das gerade mit dem deutschen Volk? Es wird mit einem deutschen Volk schlimmer, als es jemals zuvor war. Logisch. Warum? Weil das Haus leer ist. Das bleibt aber nicht lang leer. Es gibt in der geistigen Welt kein Vakuum. Wir sehen einen Anstieg von Lügen, von Betrügen. Unsere Politiker, die lügen frech, die stehlen, die verteilen das Geld in aller Welt. Es kommt mittlerweile alles so ans Licht, aber die Leute, die kapieren es immer noch nicht. Ich treffe immer noch Leute, die meinen, der Ukraine-Krieg ist gut. Und die immer noch glauben, der Putin hat den Krieg angefangen. Das glauben die immer noch. Die glauben so viel, dass ich manchmal denke, es gibt's gar nicht. Die Verblödung hat ein Ausmaß angenommen. In Deutschland gibt es rechtlich 72 Geschlechter. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist komisch. Die anderen 70 habe ich noch nie gesehen. Aber du darfst das nicht mehr sagen. Was läuft hier gerade? Es kommen Geister aus der ganzen Welt hierher, die schlimmer sind als das, was bei den Germanen war. Und bis zur Sintflut haben die Menschen zusammen mit Dinosauriern gelebt. Da gab es das Wort Dinosaurier nicht. Da hießen, fast alle Völker nannten die Drachen. In Hiob lebte vor der Sintflut, er beschreibt 2 Dinosaurier, 2 Drachen. Wenn du in die Welt guckst, überall gibt es Drachengeschichten. Die Leute sagen, die Evolution und die Dinosaurier, wir passen nicht mit der Bibel zusammen, sehr gut. Weil in der Bibel sind sie beschrieben. Wenn du nach Klagenfurt gehst in Österreich, die haben ein Stadttier, das nennt man den Lindwurm. Das ist ein feuerspeiender Drache. Siegfried, der Drachentöter, war hier im Wald, nicht weit weg von hier, oder? Ob du zu den Aborigines gehst oder nach Afrika oder sonst wo, alle haben Drachengeschichten. Von Augenzeugenberichten wurden das dann irgendwann Fabeln. Und ob da welche noch in der Arche waren, ich weiß es nicht, könnte sein. Aber nach der Sintflut war die Erdanziehungskraft größer und die Atmosphäre war eine andere. Das Meer, vor der Sintflut gab es ein Meer im Himmel, das gibt es nicht mehr, weil es abgeregnet ist. Davor war die Atmosphäre eine andere. Man hat es nachgestellt und hat festgestellt mit einer Taucherglocke, dass wenn man diesen alten atmosphärischen Druck nachbaut, Leute drin, Wissenschaftler und Ärzte, die haben sich geschnitten und innerhalb einer Stunde ist die Wunde zugewachsen. So heilsam war die Atmosphäre. Schlangengift, was außerhalb der Atmosphäre absolut tödlich war, war da drin wirkungslos. Und jetzt verstehst du auch, warum Dinosaurier in diesem Umfeld leben konnten. Heute ist das Tier, wo das Herz am weitesten weg ist vom Kopf, ist eine Giraffe. Eine Giraffe hat mehrere im Hals mehrere Ventile. Das Herz pumpt immer in ein Ventil und wieder weiter und wieder weiter. Höher geht nicht mehr, der hat den Herzstillstand. Der Elefant ist das größte Tier und auch da ist es nur möglich, weil das Herz ziemlich auf der Ebene von dem Gehirn ist. Würdest du heute einen Dinosaurier nachbauen, der würde tot umfallen, der hätte gleich einen Herzkasper. Weil der atmosphärische Druck jetzt ein anderer ist und die Erdanziehungskraft dadurch viel stärker ist. Das ist eine neue Welt geworden. Aber überall findet man Dinosaurierknochen. In Texas gibt es ein Flussbett, könnt ihr selber googeln. Da siehst du Dinosaurierabdrücke neben menschlichen Fußabdrücken. Wie kann man das erklären? Ja, die liefen miteinander. So, und wahrscheinlich war auch Adam 30 Meter groß. Der war nicht so wie wir, die waren viel größer, die Leute damals. Und nach der Sintflut ist es eingetreten, dass die Menschen nicht mehr so alt wurden. Aber eigentlich geht es prophetisch darum, dass Gott sagt, am Ende des sechsten Tages, wir wissen das, es kommt die Trübsal, wie das die Bibel nennt, 7 Jahre, wo der Teufel nochmal alles auffährt, was er hat. Und die Bibel sagt, es wird den Tempel in Jerusalem geben und da drin wird ein Standbild sein. Wie soll ein Mensch, der vor 4000 Jahren gelebt hat, einen Roboter erklären? Es wird ein Roboter sein, mit AI gesteuert. Kommt uns das bekannt vor? Leben wir da gerade drin? Ich habe jetzt mehrere Videos gesehen, wo Pastoren, Männer Gottes, AI befragt haben und die künstliche Intelligenz zugegeben hat, dass sie dem Teufel gehört. Gibt es Videos, könnt ihr selber mal noch gucken, solange sie noch online sind. Dann habe ich jetzt gelesen, die Amerikaner haben einen Test gemacht und haben der künstlichen Intelligenz einen Auftrag gegeben. Und diese künstliche Intelligenz, die keine ist, ist eine satanische, hat sich so weiterentwickelt, dass sie den Befehl zum Stoppen verweigert hat. Hat sich selber, die Software hat sich selber umgeschrieben. Wie soll das eine künstliche Intelligenz machen? Die hat sich selber umgeschrieben, hat versucht, es zu blocken. Die mussten dann alles abschalten, Strom weg. Sonst wäre das eskaliert. So, die Bibel sagt, es wird ein Standbild geben im Tempel. Aus Holz, aus Stein oder irgendwas, hat man früher immer gedacht. Ich glaube, das wird eine Art Roboter sein. Und Satan wird in dieses Teil hineinfahren und wird es Zeichen und Wunder tun lassen. Und es wird anfangen zu sprechen. Mit einer eigenen Intelligenz. Wir sind die Generation, die das versteht. Du kannst jetzt immer noch denken, naja, das hört sich schon komisch an, Thomas. Weiß nicht, ob ich das glauben kann. Du musst es nicht glauben, es wird kommen. Du wirst es sehen. Und für mich wird es jetzt immer logischer. Vor 10 Jahren habe ich auch noch gedacht, wie soll das sein, wie soll das gehen? Irgendwie wird es halt gehen. Pinocchio, keine Ahnung. Der kleine Mann, der spricht. Nee, es wird schon ein bisschen anders sein. Und jetzt verstehen wir langsam diese Dinge, die da kommen. Und dann wird die Trübsal sein und die Bibel sagt, es wird eine Zeit sein, die wird so furchtbar sein, wie sie noch nie war auf Erden. Am Ende wird es mit Atomkrieg enden, das habe ich euch schon mal erklärt. Und danach, nach diesen 7 Jahren, ist die Erde fast komplett zerstört und fast die ganze Menschheit ausgerottet. Und dann kommt Jesus wieder. Und dann fängt ein 1000-jähriges Friedensreich an. Ein Tag ist wie... Und dann liest du in Jesaja und andere Bibelstellen, der Löwe wird beim Lamm liegen, die Löwen werden Gras fressen, die Otter wird nicht mehr giftig sein und böse. Es wird Gottes Herrschaft durch Christus auf der Erde für 1000 Jahre sein. Und du wirst auch dabei sein. Wir werden zusammen mit Jesus herrschen. Das ist der Sonntag, an dem Gott ruhte. Verstanden? Aber bevor das anfangen kann, wird der Teufel nochmal alles auffahren, was er kann. Er wird nochmal alles aufbieten, um uns Christen zu bekämpfen, zu verfolgen, zu zerstören, aber auch sein Reich aufzurichten. Was böse ist, wird gut genannt, was gut ist, wird böse genannt. Steht es so in der Bibel, in der Zeit, in der wir leben? Gestern habe ich ein Video gesehen von 3 Männern in England. Die haben lautstark protestiert gegen syrische Flüchtlinge, die ein 12-jähriges Mädchen vergewaltigt haben. Mehrere Männer. Die 3 haben jetzt mehrere Jahre Gefängnis bekommen. Die Vergewaltiger laufen frei rum. In Deutschland ist es übrigens dasselbe. Fast 40.000 Vergewaltigungen jedes Jahr in Deutschland. 68.000 Vergewaltigungen in England. Alles durch Moslems. Und überwiegend am liebsten Jungfrauen. 12, 13, 14-Jährige. Hörst du irgendwas in den Nachrichten? Nein, da kommt Kim Kardashian mit dem dicksten Arsch der Welt. Sorry, wenn ich so direkt bin. Germany's next flop model. Deutschland sucht den Deppenstar. Und lauter so Zeug kommt, totale Verblödung. Versteht ihr, was ich sagen will? Du kannst es auch anschauen und bist in der Verblödung mittendrin. Oder du sagst, ich investiere meine Zeit in der Bibel. Was sagt Jesus über diese Zeit? Was sagt Jesus über mein Leben? Wie nutze ich mein Leben? Wie nutze ich es? Leute, 120 Jahre. Wir sind in den letzten Jahren, bevor das tausendjährige Friedensreich kommt. Bleibt es spannend? Die ganzen, die Natur und die Tiere und vegan und den ganzen Mist, das wird alles bald vorbei sein. Hier wird es richtig abgehen. Und die haben es alle noch nicht ganz begriffen. Auch in Deutschland noch nicht. Gerade wird absichtlich unsere ganze Industrie zerstört. Beobachtet ihr das? 400.000 Jobs sind weg in der Industrie. Das heißt 400.000 Arbeitslose, die nicht mehr einzahlen, sondern die Geld wollen. Und es geht weiter so. Die Energiepreise und so weiter und so weiter. Wisst ihr, dass Russland vor kurzem dem Westen einen Friedensvertrag angeboten hat, einen Nichtangriffspakt? Unser toller Kanzler Merz hat es abgelehnt. Die wollen lieber Krieg. Sind die normal oder geistesgestört? Sind die normal und denken nach oder sind die ferngesteuert? Die wollen Krieg führen gegen Russland, was das Land ist mit den zweitmeisten Atombomben. Lavrov hat schon gesagt, sie haben die Koordinaten von Berlin, kein Problem. Aber bei Berlin wird es nicht bleiben, Leute. Wir brauchen keine Angst haben. Wir werden es nicht erleben. Die Gemeinde wird entrückt. Jesus kommt, um seine Braut zu holen. Der wird sie nicht dem Feind überlassen. Aber das, was hier passieren wird mit denen, die nicht zu Jesus gehören. Ich habe die Woche wieder mit einer Frau telefoniert, die unsere Predigten im Internet anhört, hat mir erzählt, eine Frau aus ihrer Gemeinde, dort wo sie hingeht, hat ihr voller Überzeugung gesagt, Jesus gibt noch Krankheiten. Die Bibel sagt, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Dann kam sie mit dem Argument, Paulus hat einen Stachel im Fleisch, der war ja krank. Und er schreibt in einer anderen Stelle, dass er krank war. Na, da steht nicht, Paulus schreibt nicht, ich war krank, er schreibt, ich war schwach. Ich war von schwachem Körper. Also er war wahrscheinlich ein kleiner Mann. Ein kleiner, schmächtiger Mann. Er war nicht Arnold. Das heißt für mich nicht, dass er krank war. Aber seht ihr, wie der Teufel arbeitet. Er will, dass wir Lügen glauben und dann unser Leben davon bestimmen lassen. Wie stark ist ein kranker Mensch? Wie viel Motivation hat jemand, der krank ist und Schmerzen hat? Wie stark kann ein Soldat kämpfen, der krank im Bett liegt? Wisst ihr, das ist der Zustand der Christenheit. Alles dreht sich um sie selber. Mir geht's nicht gut. Steh doch mal auf. Steh mal auf. Ich habe zu ihr gesagt, weißt du, Gott bestraft alles nur einmal. Ist das auch in der Welt so? Wirst du zweimal für dieselbe Sache bestraft? Nö, einmal. Sind wir uns da einig? Wenn Gott die Strafe auf Jesus gelegt hat, wie viel bleibt dann für dich und mich? Wie kann Gott dir da eine Krankheit geben? Wenn dein Fünfjähriger sich einen Lutscher nimmt, obwohl du gesagt hast nein und er erwischt ihn, dann nimmst du ihn, schaltest die Herdplatte auf 6, wartest 10 Minuten, dann legst die Hand drauf. Sagst du, du wirst nochmal einen Lutscher nehmen. Machst du das so? Warum nicht? Aber das wollen dir manche Christen weismachen. Wisst ihr, was die glauben? Lügen. Die kennen den Vater nicht. Die Bibel sagt, die Strafe liegt auf Jesus, auf das wir Frieden haben. Der Wurm am Holz hat sich selber aufgegeben, damit seine Kinder leben. Christus hat am Holz, er musste auch ans Holz. Warum ans Holz? Warum ist der Käfer am Holz und nicht irgendwo beim saftigen Blumenstiel? Ich sage euch warum. Weil die Sünde kam vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der Fluch kam durchs Holz. Wo musste Jesus hin? Ans Holz, um was zu tragen? Den Fluch vom Holz. Seht ihr, wie gut es ist? Gott hat einen wunderbaren Erlösungsplan. Er hat gute Gedanken über dir. Gedanken der Hoffnung und der Zukunft. Gott hat einen Plan für dich und für mich, um uns zu retten. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, mit dem wir versiegelt sind, damit wir keine Angst mehr haben müssen. Der kleine Kracker in der Leitung. Mittlerweile ist es so schlimm, wenn ich telefoniere. Ich habe letzte Woche mit Mann Gottes telefoniert. 7 Mal geht das Gespräch weg. Einfach aus. So, ach, Mr. S., hast du sonst nichts auf Lager? Wenn das alles ist. Mittlerweile telefoniere ich mehr mit dem Handy. Da geht's nicht so, da kann er nicht so. Weiß nicht. Vielleicht ist er nicht ganz so up-to-date mit der Technik. Keine Ahnung. Knusper, Knusper, Knäuschen. Gott hat einen wunderbaren Plan mit dir, mit mir. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, uns in aller Wahrheit zu führen und zu leiten. Uns frei zu machen. Die Bibel widerspricht sich in der Schöpfungsgeschichte überhaupt nicht mit dem, was in der Natur oder was an Skeletten oder irgendwo ausgegraben wird. Das ergänzt sich total. Selbst auf dem höchsten Berg dieser Welt, auf dem Mount Everest, findet man Muschelfossilien. Wie kamen die da hoch? Das war mal Meeresboden, das ist das Geheimnis. Das Wasser war so schwer und die Berge an der Sintflut, die waren nicht 8000 Meter hoch. Die waren kleiner. Und das Wasser drückte das alles runter, weil Wasser ist schwer. Und als das Wasser verschwunden ist, weiter in die tieferen Schichten der Erde abfloss, hat es die Berge hochgedrückt. Simpel erklärt, aber genau so war es. Jetzt kannst du mit Leuten diskutieren, die sagen, ja, wie soll ich dir so viel Wasser geben, bis 8000 Meter. Ja, das war nicht 8000 Meter, junger Mensch. Manchmal denke ich mir, Gott, warum hast du es nicht anders gemacht? Aber Gott will, dass wir glauben. Gott will nicht alles vorlegen und dann weißt du, dass es so ist. Gott will, dass du ihm glaubst. Und da entscheidet sich immer das menschliche Herz. Glaube ich jemand oder glaube ich jemand nicht? Willst du einen Freund, den du vielleicht jetzt erst 14 Tage kennst und irgendwie mögt ihr euch und er sagt, hey, in 3 Wochen ziehe ich um, hilfst du mir? Ja klar, kann ich machen, bin da. Glaubst du ihm dann? Oder sagst du, ja, aber weißt du, ich möchte jetzt erstmal, zeig mir mal von deinem letzten Arbeitgeber dein Zeugnis. Was, bist du vertrauenswürdig? Hast du Schulden? Kannst du mir irgendwelche Leute zeigen, die schon mal, bei denen du schon mal im Umzug geholfen hast? Der würde sagen, Alter, wenn mir nicht glaubst hier, 2 Mittelfinger, tschüss. Hast du nicht alle Tassen im Schrank, oder? Komm, sei ehrlich. Wisst ihr, manche wollen das so bei Gott haben. Gott sagte, ich bin bei dir alle Tage, bis die Welt endet. Kurzer Satz. Dann geht es nicht ein bisschen Detail. Kann man da nicht noch ein bisschen? Nee, kann man nicht. Gott sagt, ich bin bei dir alle Tage. Was soll Gott noch dazu sagen? Vielleicht fühlst du dich morgen früh nicht so. Vielleicht kommen Angriffe, Herausforderungen. Aber Gott bleibt bei dir. Und Gott hat jede Krankheit besiegt. Stimmt das oder nicht? Gibt es eine Krankheit, die einen größeren Namen hat als Gottes Name? Bin ich manchmal auch noch attackiert mit Schmerzen? Ja, klar. Und der Teufel kommt und sagt, na, jetzt ist wieder da. Und ich sage, nö, ist nicht wieder da. Symptome sind nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Du musst dich jeden Tag entscheiden, schaue ich auf die Symptome und rede ich den Symptomen nach oder entscheide ich mich für das Wort Gottes und proklamiere, was das Wort Gottes sagt. Und darum dreht sich die ganze Menschheit. Und da habe ich der Frau gesagt, weißt du, die Bibel sagt 10 Jungfrauen, 5 Kluge, 5 Törichte. Die 5 Klugen sammeln Öl in ihren Lampen und in weiteren Ölgefäßen. Was ist das Öl? Der Heilige Geist. Sie haben Gemeinschaft mit Gott, deswegen sind ihre Lampen voller Öl. Und dann kommt die Zeit, wo der Bräutigam kommt. Und die Törichten haben kein Öl mehr in ihren Lampen. Wenn in einer Lampe kein Öl mehr ist, nochmal, ich könnte es jetzt auf heutige Deutsch, wenn deine Batterie nicht in der Taschenlampe ist, da kannst du sagen, scheiß Taschenlampe, blöde, kannst dich aufregen drüber. Aber es wird nichts leuchten. Bei denen leuchtet nichts. Warum? Weil sie sich nur mit sich und mit Dingen beschäftigt haben, die nicht Öl sind, die nicht Heiliger Geist sind. Und dann kommen sie und sagen zu den Schlauen, zu den Klugen, gib mir von deinem Öl. Und die sagen auf Bayerisch, schleich die. Verschwind, sagen die. Was sagen die? Geht und kauft euch Öl. Und das Interessante in dieser Geschichte ist, sie gehen und wollen kaufen, was man nicht kaufen kann. Gott sagt, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Es sind Christen, die nie verstanden haben, dass die Gnade völlig umsonst ist. Und die auch nicht in der Gnade leben. Die leben in Leistung. Ich tue was für Gott, dann muss Gott was für mich tun. Funktioniert es so? Nein. Wer weiß noch den Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade? Weiß es noch jemand? Barmherzigkeit ist, du schuldest jemand 100 Euro und du kannst sie nicht zurückbezahlen. Ich mache jetzt einfach mal einen kleinen Betrag. Und derjenige sagt dir, hey Thomas, hör zu, ich schenke dir die 100 Euro. Das ist Barmherzigkeit. Gnade ist, du schuldest jemand 100 Euro und du kannst sie nicht zurückbezahlen. Und derjenige sagt, Thomas, ich schenke dir die 100 Euro, macht seinen Geldbeutel auf, holt nochmal 100 raus und schenkt dir nochmal 100 dazu. Das ist Gnade. Uns wurden nicht nur die Sünden vergeben, nicht nur unsere Schuld wurde erlassen, wir wurden darüber hinaus durch Christus auch noch reich beschenkt. Wir wurden zu Söhnen. Davor war Sohnschaft unmöglich. Im alten Bund waren alle Knechte. Und das war schon mega. Das war besser, als ein Fremder zu sein. Aber mehr als das ist Sohnschaft. Durch Christus, durch das Sterben am Kreuz, durch seine Bereitschaft, alles aufzugeben, um dich zu gewinnen. Ist das cool? Leute, das Evangelium ist so gut, dass ich manchmal denke, wow. Die Bibel sagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Gott ist auf deiner Seite und zwar immer. Zu wie viel Prozent? Zu 100%. Römerbrief sagt, Gott ist in der ganzen Schöpfung sichtbar. In der ganzen Schöpfung ist Gott sichtbar. Es gibt so viele Beispiele in der ganzen Schöpfung, wo du Gott erkennst. Was war zuerst, das Ei oder das Huhn? Das Huhn natürlich. Weil Gott die Tiere schuf. Und dann kam das Ei. Eieieiei für manche. Überall siehst du es. Es gibt so ein paar Tierchen, die fressen Samen. Und wenn der Samen nicht durch den Darm geht und dort mit den Darmenzymen in Kontakt kommt, ist der Samen unfruchtbar. Ich weiß, wo die das her wissen. Die haben die Bildzeitung gelesen. Da stand es drin, dass sie das so machen müssen. Woher weiß das Tierchen von den Samen? Oder noch anders, woher weiß der Samen von den Enzymen im Darm des Eichhörnchens? Oder was das immer ist? Das ist doch eine Frage, oder? Dann habe ich eine Wissenschaftssendung gesehen, da hat so ein Wissenschaftler gesagt, wenn die Sonne 1 Zentimeter näher an der Erde wäre, würden hier alle verbrennen. Und wenn er 1 Zentimeter weiter weg wäre, würden alle erfrieren. So was sagt ein Wissenschaftler. Naja, entweder hat der Typ nicht alle Tassen im Schrank oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Vielleicht stimmt es sogar, ich habe keine Ahnung. Aber Gott lässt sich entdecken von denen, die danach suchen. Gott ist ein Belohner derer, sagt die Bibel, die ihn suchen. Es fällt nicht einfach so blopp und dann ist es da. Ich bin dankbar, es gab Menschen, wo ich noch bei den Rockern war, die haben für mich gebetet. Ich habe das manchmal gespürt, oh, ich war zornig. Ich habe mal zu meiner Schwester gesagt, wenn du nicht aufhörst zu beten, ey, ich merke, da ist was. Hör jetzt auf, für mich zu beten. Gott sei Dank hat die nicht aufgehört, für mich zu beten. Amen. Sonst wäre mein Weg anders verlaufen. In deinem Leben gab es Menschen, vielleicht sogar Menschen, die du niemals kennenlernen wirst. Niemals. Und die dir gar nicht erzählen, dass sie für dich gebetet haben. Aber du wirst sie vielleicht im Himmel treffen. Von meinem besten Freund damals ist der kleine Bruder nach Australien ausgewandert. Und nachts um 12 kommt er auf die glorreiche Idee, geh mal eine Runde schwimmen. In Australien. Ja, wenn man vom Europa kommt, da weiß man das vielleicht nicht so ganz. Ne? Ist auch schon 30 Jahre her oder länger. Was gibt's denn in Australien im Wasser? Dann. Seine eigene Mutter, die gläubig war, wurde zur deutschen Zeit, wo er ins Meer ging, aufgeweckt. Und der Heilige Geist hat zu ihr gesagt, geh auf die Knie in die Fürbitte für deinen Sohn oder er stirbt heute Nacht. Im Wasser hat ihn ein weißer Hai gerammt. Aber nicht gebissen, nur gerammt. Dann ist ihm schlagartig bewusst geworden, ist nicht die Nordsee. Auch nicht die Ostsee. Es ist die Gefahrsee. Und dann hinterher, irgendwann hat er mit der Mutter telefoniert und hat gesagt, hey, was war denn los? War immer ein bisschen schwierig damals mit dem Telefonieren und so, ist nicht wie heute, wo alles locker easy geht. Und er sagt, ich habe für dich Todesängste gehabt in der Nacht. Sagt er, stell dir vor, Mama, ich bin auf so eine blöde Idee gekommen, da nachts schwimmen zu gehen. Niemand da, denn da hätte man nicht mal die Leiche gefunden. Dann geht er ganz alleine nachts ins Meer. Haben wir manchmal so Ideen, wo wir nachts alleine ins Meer gehen? Und er wartet nur auf dich. Sagt, oh, it's dinner time. Awesome. That looks great. Ihr kennt ja das, wo so ein Missionar in Afrika war. Kennt ihr den Witz? Und er läuft da durch die Walachei und plötzlich ist er umringt von Löwen. Und dann betet er und sagt, oh Herr, bitte mach was, dass die Löwen sich benehmen wie liebe Christenkinder. Und dann betet er ganz inbrünstig und als er die Augen aufmacht, sitzen die Löwen im Kreis um ihn rum, haben die Tatzen gefaltet und beten laut, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Ja, manchmal muss er ein bisschen lustig sein, gell? So, zum Abschluss habe ich euch noch ein schönes Lied mitgebracht. Das ist 30 Jahre alt, als es damals rauskam, ist von der Jesusgemeinde in Rindeln. Da war ich 2099 auf einer prophetischen Konferenz und da habe ich das Lied zum ersten Mal so gehört. Ich liebe dieses Lied und heute Morgen hat mich der Heilige Geist daran erinnert und ich möchte das euch einfach mit auf den Weg geben.
Ich hab alles schon getan. und ich fange gerade an. Kannst du Ewigkeit bestehen? Ewigkeit in deinem Herz. Ich will die begegnen in deinem Schmerz. Ich will deine Wunden waschen. Von meiner Freude, von meinem neuen Wein. Ich bin die Liebe, ich bin der Löwe und das Lamm. Rubakamba.